Der Predigtext steht in Philipper 3, von Vers 12 bis 14 und Vers 20 und 21. Nicht, dass ich es schon ergriffen hätte oder schon zur Vollendung gekommen wäre, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen worden bin. Ihr Brüder, ich halte noch nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eins jedoch tue ich. Ich vergesse, was hinter mir ist, strecke mich aber nach dem aus, was vor mir ist, und jage das Ziel im Auge, dem nach dem Kampfpreis der Berufung nach oben, durch Gott in Christus Jesus. Denn das Reich, in dem wir Bürger sind, ist in den Himmeln. Und aus ihm erwarten wir auch als Heiland den Herrn Jesus Christus, der unseren Leib der Niedrigkeit verwandeln wird, sodass er gleichgestaltet wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, mit der er auch alle Dinge sich untertan machen kann. Liebe Gemeinde, seit der Apostel Paulus diese Zeilen geschrieben hat, hat sich vieles geändert. Die christliche Kirche hat ihren Siegeszug angetreten und in einem Zeitraum von mehr als 1000 Jahren ihrer Vorherrschaft hat sie wesentlich dazu beigetragen, dass die Welt so wurde, wie sie heute ist, mit allen Licht- und Schattenseiten. Haben die Menschen zu der damaligen Zeit noch Heilung von schwerer Krankheit als ein Wunder erlebt und Gott dafür gepriesen? So gehen sie heute zum Arzt oder ins Spital und erwarten mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, baldmöglichst als geheilt wieder entlassen zu werden. Und diese Erwartungen werden auch zu Tausenden erfüllt. Es ist nur teuer. War gegenseitige Hilfe in Not früher der Großzügigkeit Einzelner, mächtiger, reicher, überlassen? So ist es heute gar nicht mehr möglich, unser Land zu regieren, ohne Fortschritte und Erfolge in der Sozialpolitik, das heißt in der gemeinsamen Verantwortung für Menschen, die in Not geraten, im gemeinsamen Einsetzen von Geldmitteln, im Ausgleich, in dem, was wir unter sozialer Gerechtigkeit verstehen. War Freiheit damals eine Frage nach der Familie, in der man geboren wurde? So gehört sie heute zu den Grundrechten aller Menschen in demokratischen Ländern. Aber ist die Welt wirklich anders geworden? Was hat sich denn wirklich geändert? Kritische Zuhörer, unter Ihnen könnten wir jetzt aufzählen, die Leiden der Welt hier in unserem Land und anderswo. Die Hälfte der Menschheit hungert. Bei uns ist Unsicherheit und Angst, die sich in vielen Krankheiten ausdrückt, die wir mit medizinischen Mitteln nicht erreichen können. Dunkelheit und Verbrechen nehmen zu. Menschen erpressen sich gegenseitig. Menschen werden entführt. Wir belasten einander mit Hemmungslosigkeit und Forderungen. Wie ist es denn eigentlich gegangen mit der Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen? Was hat sich denn hier auch unter uns bei den Einzelnen wirklich geändert? Wie ist das mit unseren Hoffnungen und Erwartungen in unserem Leben im Lauf der Jahre? Hat sich das erfüllt? Wie ist das mit dem Glaubensweg der Einzelnen? Sind wir gewachsen in unserem Gottesverhältnis? Haben wir heute ein tieferes Verhältnis zu Gott, ein größeres Vertrauen zu ihm, eine tiefere Einsicht in seine Gedanken? Und wie wirkt sich das aus in unserem Leben? Was hat sich denn wirklich geändert, seit Sie zur Gemeinde gehören? So mögen Sie sich manchmal selbst kritisch gefragt haben. Was hat sich denn geändert in der Hilfe und im Einsatz für andere Menschen? Was hat es genützt, dass sie für diesen und jenen Zeit aufgewendet haben, Geld aufgewendet haben, mit Liebe ihre Kräfte hingegeben haben? Bei näherem Zusehen zeigen sich die dunklen Seiten der Menschen immer wieder, im Großen und im Kleinen. Wir sind beseelt von einem Wunsch und von einer Vorstellung der vollständigen Beseitigung von Missständen des Lebens und des Glaubens, beseelt von der Vorstellung einer vollkommenen Neuordnung des Lebens, auch im Glauben und im Alltag und in dieser Welt. Wir möchten von uns sagen können: Ich habe es ergriffen, das Problem ist gelöst. Wir wollen von dieser Welt aufgrund unseres Einflusses oder wenigstens des guten Einflusses anderer sagen können: Die Dinge haben sich wirklich geändert. Es ist alles neu geworden. Ich erinnere mich noch an Zeiten in der Gemeinde, in der das oft so durchklang durch Bekehrungsberichte. So um Silvester, Neujahr konnte man das in Zeugnisversammlungen hören. Es ist alles neu geworden. Und das lag dann wie ein Glanz über den Zuhörern. Eine Freude, ein tiefes Vertrauen. Es ist alles neu geworden. Wir sind viel kritischer. Wir setzen sofort ein Fragezeichen dahinter. Was ist wirklich neu geworden? Da sind die Versprechen der Evangelisten, der Prediger, der Pfarrer, der Glaubenden, der Bibel. Da sind die Versprechen der Politiker, der Vorgesetzten, der Mitmenschen, der Wissenschaftler. Und es ist eigentümlich, was in unserer Zeit ganz langsam für ein Misstrauen um sich greift. Wir trauen allen diesen Versprechungen nicht mehr. Nicht mehr ganz. Sie haben ihre unbedingte Autorität verloren. Denn unsere Hoffnungen auf Vollendung, auf wirkliche, auf tiefgreifende Änderung hat sich nicht in dem Maß erfüllt. Unsere Generation muss sich einer schweren Tatsache stellen. Neben einem ungemein anspruchsvollen Bild der Menschlichkeit, der Gerechtigkeit und der Freiheit aller Menschen, neben einem anspruchsvollen Bild im Blick auf Lebenserfüllung und Glück, müssen wir unter dem Druck der Wirklichkeit zunehmend erkennen, dass es uns nicht gelingt, diese Hoffnungen so zu erfüllen, wie sie als Wunschbilder tief in unserer Seele sind. Das hat einerseits bei manchen Menschen eine tiefe Verzweiflung zur Folge. Eine Verzweiflung, die sich ausdrückt in tödlicher Resignation. Eine Verzweiflung, die man manchmal nicht lokalisieren kann. Sie ist einfach da, als ein dunkles, negatives, deprimierendes Gefühl. Und medizinische Hilfe scheint machtlos zu sein gegen dieses Gefühl. Es hat keinen Sinn. Ich habe an mir gearbeitet, aber es hat sich wesentlich nichts geändert. Ich habe versucht, anderen zu helfen. Ich habe im Glauben gelebt, aber ich bin irgendwo noch der alte Mensch geblieben. Dieser Resignation begegnen wir in ganz konkreten täglichen Situationen. Wir begegnen ihr mehr oder weniger total, indem wie Menschen grundsätzlich über das Leben, über sich selbst, über die Zukunft, über andere denken. Die eine Seite: Resignation und Verzweiflung. Auf der anderen Seite: Gleichgültigkeit, Rückzug auf sich selbst. Egoismus als ein Schutz vor den anderen, als eine Mauer. um nicht überflutet zu werden von dieser Resignation der anderen. Der Kampf um die Verwirklichung der eigenen Wünsche und Bedürfnisse und das bewusste Wegwenden vom unlösbaren Leiden, von den unerreichbaren Zielen. Wir sind auf eine Ebene gekommen, in der die Menschen denken, der Spatz in der Hand ist mir lieber als die Taube auf dem Dach. Das ist die Realität unseres Alltags. Die Folge davon ist Härte des Herzens und Blindheit, wohl als Schutz gegen die Forderungen des Herzens und gegen das, was unsere Augen sehen, aber unsere Person nicht verkraftet. Das hat sich geändert, seit Paulus diese Zeilen schrieb. Woher nahm er die Kraft? Zu diesem Wort, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte und schon zur Vollendung gekommen wäre, ich jage ihm aber nach. Woher nahm er die Kraft zur Initiative in seinem Leben? Was hat ihm die Kraft gegeben, die Spannung auszuhalten zwischen seiner Hoffnung auf Änderung des Lebens und Vollendung des Lebens einerseits und das Anschauen der eigenen Grenzen und die der anderen andererseits? Woher nahm er die Kraft zum Dienst und zum Kampf, zu dieser Bewegung auf eine Zukunft hin, die er voller Hoffnungen sah? Es muss im Neuen Testament ein Grundverständnis geben, im Blick auf Glauben und Leben, das wir als fromme Menschen heute zu übersehen neigen und das wir neu finden müssen. Welchen Sinn haben Wunder in der Bibel? Was bedeutet geistliches Wachstum, auch wenn es begrenzt ist? Was machen wir mit, wenn wir für einen kranken Menschen beten und er stirbt doch? Was nützt das? Warum machen Kinder eine Lehre? Warum gehen sie in die Schule, wenn sie vielleicht später doch keinen Arbeitsplatz finden? Warum sollen wir heiraten und Kinder haben, wenn diese keine Zukunft haben? Warum soll ich an mir arbeiten, wenn im Älterwerden doch wieder meine alte Lebensart durchbricht? Warum sollen wir für ein Spital in Afrika opfern, wenn es sich früher oder später die Regierungen, vielleicht unfähige Regierungen, doch unter den Nagel reißen und alles wieder kaputt geht? Warum soll man opfern für Brunnen in Indien, wenn diese doch wieder versiegen? Warum soll man Menschen am Leben erhalten vor dem Verhungern, wenn sie keinen Arbeitsplatz haben? Warum für Bekehrungen beten, wenn Menschen später doch wieder untreu werden? Warum das alles? Welchen Sinn haben Wunder, Glaubenstaten, Opfer, Liebe, Hingabe, Einsatz, wenn man genau fragt, was sich wirklich geändert hat aufgrund all dieser Dinge? Wozu weckt Jesus einen Menschen aus dem Tode wieder auf und gibt ihn seinen Angehörigen zurück, wenn er doch wieder stirbt? Mancher Arzt fragt sich das. Wozu die Nächte? Wozu der Einsatz für die Patienten? Wozu einen Menschen zu retten durch eine kostspielige und aufwendige Operation, der Tage später doch stirbt? Wir brauchen den Glauben der Apostel stärker, als sie ihn gebraucht haben. Wir brauchen die Liebe Christi heute mehr als jene Zeit, in der er auf der Erde war. Die Männer der Bibel haben aus einer tiefen Hoffnung gelebt. Jesus, der Sohn seines Vaters, hat aus einer tiefen Hoffnung heraus gehandelt. Wo war ihre Quelle? Paulus hat das so formuliert. Denn das Reich, in dem wir Bürger sind, ist in den Himmeln. Und aus ihm erwarten wir auch als Heiland, das heißt als Retter, den Herrn Jesus Christus, der unseren Leib der Niedrigkeit verwandeln wird, sodass er gleichgestaltet wird seinem Leib der Herrlichkeit. Das Geheimnis dieser Männer, das Geheimnis der Kraft der Bibel, ist nicht die Vollkommenheit und die Überheblichkeit des Menschen, er könne die Dinge zur Vollendung führen. Das Geheimnis ist eine Hoffnung. Eine Hoffnung nicht nur des Kopfes und der menschlichen Intelligenz, sondern eben eine Hoffnung des Herzens. Ein Ergriffensein, wie Paulus es von sich sagte. Wovon sind wir ergriffen? Von unserem mitteleuropäisch-gutschweizerischen Perfektionismus in allen Dingen des Lebens? Oder von einer lebendigen Hoffnung? Wovon sind wir ergriffen? Von einem Bewusstsein, dass wir die Welt retten müssen und verändern müssen, in Gerechtigkeit und allen helfen müssen, sonst hat es ja doch keinen Sinn. Oder sind wir beseelt und ergriffen von einer Liebe, die in Gott ihre Quellen hat? Jene Männer haben nicht an die Allmacht des Menschen geglaubt. Und darum haben sie nicht resigniert. Sondern sie haben an die Allmacht Gottes geglaubt. Jene Männer standen einer Welt des Elendes gegenüber, die für ihre Augen genauso groß waren, wie das Elend, dem wir gegenüberstehen im Blick auf unsere Augen. Aber sie haben nicht geglaubt, dass sie in der Lage wären, das Elend aus der Welt zu schaffen. Sie haben nicht geglaubt, dass sie in der Lage wären, Menschen auf Grund hin zu verändern. Sondern sie haben an die Allmacht Gottes geglaubt. Und sie wussten, dass die Allmacht Gottes verborgen ist. Und dass sie sich zeichenhaft ausdrückt. In Anfängen und nicht in Vollendung. Ihre Hoffnung und ihr Glaube war den Zeichen gewidmet, galt den Anfängen, dem Beginn. Für sie war alles nur ein Anfang. Alles, was sie taten, nur ein Zeichen. Jene Männer haben an das Unsichtbare geglaubt, und nicht an das Sichtbare, denn sie wussten, dass die Welt aus dem Unsichtbaren lebt. Sie haben die Quellen des Lebens im Verborgenen gesehen und erkannt. Sie haben an eine neue Schöpfung geglaubt und nicht an die alte. Sie waren zutiefst überzeugt, dass das, was sie sahen, vergeht. Und sie waren zutiefst überzeugt, dass das, was kommt, noch nicht zu sehen ist in seiner Vollendung und größer ist als das, was vergeht. Weil es aus Gottes Hand kommt. Sie wussten, dass diese neue Schöpfung aus der Hand Gottes hervorgehen würde und nicht aus der Hand der Menschen. Auch nicht aus der eigenen. Und weil sie das wussten und weil sie das glaubten, konnten sie lieben. Weil sie das wussten und weil sie das glaubten, konnten sie lieben, weil ihr Herz frei war von Bitterkeit und Enttäuschung über das Unvollkommene im Menschen. Über das Unvollkommene in sich selbst und an anderen. Sie haben die Begrenzung nicht hinnehmen müssen, als ein Scheitern an sich selbst, weil sie nicht an sich selbst geglaubt haben. Nicht an den Menschen geglaubt haben, sondern an Gott. Darum konnten sie das tun, was sie taten, als Zeichen des Ewigen, als Ausdruck ihrer Hoffnung. Und darum konnten sie die Vollendung Gott überlassen und mussten nicht selbst scheitern an ihrer Unfähigkeit und damit alles verlieren. Darum hatten sie die Kraft, die Spannung zu ertragen zwischen dem Anfang und dem Ziel. Weil sie den Anfang erlebt haben als Begegnung mit dem ewigen Gott und das Ziel in eben diesen Händen wussten und ließen. Wir sind aufgefordert, ihrem Beispiel zu folgen. Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Ruhmeskranz steht in dieser Weise fest im Herrn, ihr Geliebten. Die Frage an unsere Zukunft, liebe Gemeinde, an die Zukunft des Einzelnen unter uns, an unseren Weg, soweit wir ihn miteinander gehen können, die Frage an die Zukunft dieser Welt und was wir dazu beitragen werden, hängt ab von den Quellen, in denen unsere Hoffnung liegt. Und wann immer wir Gefahr laufen, zu resignieren, nach dem Motto, was hat sich denn nun wirklich geändert? Eigentlich nicht. Hatte sich denn dann gelohnt? Dann wird sich daran zeigen, dass wir unsere Hoffnungen auf uns selbst gesetzt haben. Und dann könnte unser Scheitern noch einmal Gnade sein. Gnade Gottes sein, die uns deutlich macht, dass in uns die Vollendung nicht liegt. Könnte unser Scheitern noch einmal deutlich machen, uns wachrütteln, dass die Hoffnung und die Zukunft der Welt ihre Quelle in der Kraft des unsichtbaren und ewigen Gottes hat. Und dann würden wir danach Ausschau halten, danach trachten, danach suchen oder wie Paulus sagt, darauf schauen, das im Auge haben, auf dem Weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Ergriffensein von dieser Lebenskraft dazu führt, dass ein Mensch sich bequem zurechtsetzt und sagt, nun gut, dann kann ich die Welt ja Gott überlassen und nichts mehr tut. Ich kann mir nur eins vorstellen, dass ein Mensch, der von dieser Hoffnung gepackt, ergriffen ist, sein Herz frei bekommt, um zu lieben und um auszudrücken, was in ihm ist. Und er wird ein Mensch sein, der die Hoffnung nie verliert. Und wenn er sie zu verlieren droht, wird er wissen, dass sie unmerklich wieder abgesunken ist auf das Niveau und die Ebene seines Menschseins. Dass er unmerklich wieder die Autorität Gottes mit der Autorität des Menschen verwechselt hat. Jede Hoffnungslosigkeit, jede Resignation, jede Verzweiflung ist ein Ausdruck dafür, dass die Augen eines Menschen verdunkelt werden für den ewigen Gott und er an seiner Stelle den Menschen, sich selbst und die Vergänglichkeit sieht. Wenn wir uns aber ausrichten lassen, durch den Glauben dieser Männer auf die Zukunft Gottes und uns einladen lassen, dieses Leben zu verstehen als Anfang, dann mögen unsere Herzen erfüllt werden mit Vertrauen für heute, für morgen und für übermorgen. Wir werden wenngleich wir das Ende nicht sehen und wie dunkel die Welt auch aussehen wird, heute unser Bäumchen pflanzen, heute unsere Kinder segnen, heute unsere Entscheidungen treffen. Wir werden es im Glauben und im Vertrauen tun, zu unserem eigenen Heil und zum Heil dieser Welt. Amen. Ewiger Gott, du Vater unseres Herrn Jesus Christus, du Gott und Vater von uns allen, wir rufen zu dir aus diesem Tag, den wir als ein Geschenk empfinden, mitten in unserem Alltag, als einen Tag der Ruhe, an dem wir einander begegnen, weil der Wunsch unseres Herzens nach dir uns zueinander führt. Wir kennen einander durch dich. Du bist die Mitte, du stehst zwischen uns, du hast uns gerufen und du hast uns gesandt. Gott, wir wollen dieses Leben bestehen und wir wollen es mit dir bestehen. Aus deinen Quellen leben, aus deiner Kraft handeln, aus deiner Kraft auch unsere Begrenzungen ertragen, die sich widerspiegeln in den Begrenzungen dieses Lebens, der Menschheit und in all dem namenlosen Elend. Du hast den Glauben an uns nicht verloren, du hast die Hoffnung für uns nicht aufgegeben. Dein Geist unter uns ist Hoffnung und weckt in uns Leben. Darum vertrauen wir dir für diese Welt in allem, was vergeht, und vertrauen dir, dass du die neue Schöpfung zustande bringen wirst und sie vollenden wirst, dass wir Menschen darin teilhaben dürfen und uns darin ausdrücken. Gott, lehre uns die Verantwortung für das Heute. Aus deinen Quellen. Lehre uns das Bestehen der kleinen Aufgabe in dieser Woche. Und lass sie zu einer Woche der Hoffnung werden, in dem, was uns gelingt und in dem, was uns zerbricht. Nimm uns in diese Bewegung hinein, dass wir in ihr leben und ein Ausdruck deiner Unsichtbarkeit in diesem sichtbaren Leben sind. Ein Ausdruck deiner bleibenden Liebe in dieser kalten Vergänglichkeit. Wir lieben dich, Gott, weil du uns zuerst geliebt hast. Darum befreie unsere Herzen von Enttäuschung, von Bitterkeit und von falschen Hoffnungen und hilf uns an dir, Leben zu lernen. Amen.